Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist und wir mal wieder etwas von dem Fach Biologie wegkommen können und uns gemeinsam wieder ein bisschen auf das Thema Geschichte oder auf das Fach Geschichte vorbereiten können. Und da möchten wir heute eine weitere Anwendungsaufgabe zusammen durchführen und zusammen uns angucken. Wir hatten uns letztes Mal mit dem Operator in Beziehung setzen beschäftigt und damit, wie man eine Quellenkritik schreibt. Und heute dachte ich mal, beziehen wir uns ganz konkret auf ein Thema, das ich auch so schon mal in einem Podcast angesprochen hatte. Und zwar geht es da um Kulturkonflikt und Kulturkontakte. Das war das Kernmodul, das ist eine der etwas früheren Folgen. Und das ist eigentlich ganz entscheidend hierfür, weil wir werden uns hier dafür jetzt auch eine Aufgabe anschauen. Und zwar wurden da ja verschiedene Theorien aufgestellt, auch so zum Thema Kultur und Kontakt, Migration auch. Und da war bei mir auch in der Klausur einmal eine Aufgabe, beurteilen Sie die Sinnhaftigkeit des Modells. Und da wollen wir uns heute zwei Modelle angucken. Einmal die Theorie der Kulturbegegnung nach Urs Bitterli und die Globalisierung nach Osterhammel, also nach Jürgen Osterhammel und Niels P. Petersen. Und da wollen wir gemeinsam diskutieren, was sind Vor- und Nachteile, ist dieses Modell sinnvoll? Macht das überhaupt Sinn? Das ist hier die Frage. Und damit wir das gemeinsam beantworten können, ist es natürlich ganz gut, wenn du so ein bisschen weißt, worüber die beiden oder die drei sind es ja eigentlich, worüber die eigentlich sprechen. Was sind denn ihre Theorien? Was beinhalten die so? Das wäre eigentlich ganz gut, wenn du das noch auf dem Schirm hättest. Guck dir gerne oder hör dir gerne die Folge dazu an, das ist wahrscheinlich ein bisschen besser. Und genau, wenn du das aber schon getan hast und du denkst, ich bin ready, dann starten wir gemeinsam los. Und ich würde sagen, wir fangen einmal mit der Theorie der Kulturbegegnung nach Urs Bitterli an. Und wir schauen uns erstmal an, was sind denn positive Sachen, also warum macht dieses Modell Sinn? Urs Bitterli teilt ja diese Theorie der Kulturbegegnung in 5 Schritte ein, und zwar in die Kulturberührung, Kulturkontakt, Kulturzusammenstoß, Akkulturation und die Kulturverflechtung. Und dabei differenziert er ja auch alle voneinander, und diese Trennung könnte ja auch tatsächlich Sinn machen oder macht auch Sinn, da es eben mehrere Etappen einer Kulturbegegnung gibt. Und die Kulturen treffen ja eben auch unterschiedlich aufeinander. Da kann man ja auch zum Beispiel sagen, also wenn mehrere Kulturen aufeinander treffen, ist es ja klar, es gibt immer zunächst eine Kulturberührung und man kann nicht direkt von einer Kulturverflechtung oder so reden. Und deshalb ist es ganz gut, dass er da so mehrere Etappen hat, dass aus dieser Kulturberührung natürlich auch ein Kulturkontakt wird. Das Ganze wird dann zu einer Akkulturation verstetigt, also zu dem Prozess gegenseitiger Anpassung und so weiter. Also diese Etappen sind schon alle sehr sinnvoll aufeinander aufgebaut. Und zudem können die Kulturen ja auch unterschiedlich aufeinander treffen. Beispielsweise Kulturzusammenstoß, das ist dann auch eine Begegnung mit eher aggressivem Charakter. Oder bei der Kulturberührung spricht man halt von einem Zusammentreffen, welches nicht geplant war. Aber beim Kulturkontakt halt eben auch, dass es da eine Beziehung entsteht, aber unter freundlichen Absichten. Also du siehst, diese Aufeinandertreffen der Kulturen können ganz unterschiedlich sein. Und das macht eben auch sind, dass es entweder durch friedlich passiert oder auch so ein bisschen mit einer kriegerischen Absicht. Und das Ganze kann man eben geschichtlich ganz toll einordnen. Also da ist diese Theorie gut anwendbar, auch auf historische Ereignisse. Beispielsweise hier die Entdeckung Amerikas könnte man wirklich zum Anfang sagen. Diese Entdeckung Amerikas passt zu der Theorie der Kulturbegegnung. Man könnte davon anfangen, dass es wirklich erstmal so ein Kulturkontakt oder, ja, was sagt man, Kulturkontakt, dass es daher vorher wirklich eine Kulturberührung gab. Also ein Zusammentreffen, welches in seiner Dauer begrenzt ist oder große Unterbrechungen hat. Da war es ja natürlich auch so, dass Kolumbus hatte ja Amerika entdeckt, dass die erstmal wieder mit ihrem Schiff auch zurückgefahren sind und dann wiedergekommen sind zu den Indigenen, die eben da gelebt haben, was sie entdeckt hatten. Und da spricht man wirklich von einer Kulturberührung, die sich dann aber verstetigt hat zu einem Kulturkontakt und so weiter. Und da siehst du eben, man kann diese Entdeckung Amerikas ganz gut auf diese Theorie von Urs Bitterli anwenden. Und ja, genau, das ist eben ein Fakt, der sehr sinnvoll ist. Und die Weiterentwicklung, die aus seiner Theorie hervorgeht, ist sinnvoll. Also, dass es eben, wie gesagt, von einem Kulturkontakt zu einer Akkulturation kommt und zu einer Kulturverflechtung eben auch. Also, wir beide halten jetzt mal gemeinsam fest, dass erstmal die Differenzierung Sinn macht, dass es eben diese 5 verschiedenen Kulturbegegnungen gibt. da es, wie gesagt, mehrere Etappen halt gibt, die natürlich auch sinnvoll sind, das hatte ich jetzt zum Schluss gesagt, das heißt, das verstetigt sich immer weiter. Aus einer Kulturberührung kann ein Kulturkontakt werden, das kann sich aber auch zu einer Akkulturation verstetigen. Das heißt, es baut hier sehr gut aufeinander auf, ist aufeinander abgestimmt, aber Urs Bitterli hat eben auch nicht vergessen, dass es Kulturen gibt, die unterschiedlich aufeinandertreffen. Friedlich oder auch kriegerisch, und da hat er eben auch den Kulturzusammenstoß genannt. Und das sind Dinge, die ganz gut sagen, passen könnten, wo man sagen könnte, ja, das Modell ist doch eigentlich sinnvoll. Warum sollte man das kritisieren können? Das kann man aber auch, und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar hatte ich dir ja auch gerade gesagt, wir können auch von einem Kulturzusammenstoß sprechen. Also eben, dass es in Begegnung mit aggressivem Charakter ist und Menschen greifen andere an und die Intention ist es eben, sie zu, ja, umzubringen oder sie zu unterjochen. Das bedeutet, über sie herrschen zu können. Allerdings kann man sagen, dass das nicht ganz zeitlos ist. Das heißt, heutzutage ist es ja so, dass durch die Globalisierung, dass wir ja auch eine starke Vermischung von Kulturen haben. Beispielsweise hier in Deutschland leben nicht nur Deutsche, wir haben ganz viele andere Kulturen oder ganz viele Menschen mit einem anderen Kultur, die auch ihre Kultur hier ausleben, was natürlich auch gut ist. Und das bedeutet eben, dass wir uns schon, dass diese Globalisierung auch dazu beiträgt, dass es in einem Land nicht nur Deutsche gibt und Amerika gibt es nur die Amerikaner. Das stimmt ja nicht. Beispielsweise leben auch Deutsche in Amerika oder Spanier in Amerika. Also ist jetzt nur ein Beispiel. Und da ist es eben so, dass die Globalisierung generell für einen ständigen Kulturkontakt sorgt eben auch durch diese Durchmischung der Kulturen. Und deswegen kann man eben von einem Kulturzusammenstoß nicht mehr wirklich sprechen. Weil es ist so, wenn ein Land jetzt ein anderes Land angreift und beispielsweise Deutschland wird angegriffen mit der Intention, die Deutschen sollen alle umgebracht werden, dann kann man nicht von einer vollständigen Einbüßung der eigenen Kultur sprechen oder dass der Verlierer halt eben seine Kultur einbüßen muss, wie es Urs Bitterli sagt, denn diese Kulturen können ja auch in anderen Ländern fortgeführt werden. Das heißt, ich hatte ja am Anfang gesagt, Deutsche können ja auch beispielsweise in Amerika leben. Und wenn hier in Deutschland viele umgebracht wurden, könnte man ja auch sagen, ja, aber Mensch, in Amerika gibt es trotzdem noch Deutsche, die vielleicht ihre Kultur da ausleben. Und das heißt, man kann nicht wirklich sagen, dass bei einem Kulturzusammenstoß, dass eben die Menschen ihr kulturelles Eigentum opfern müssen. Davon kann man halt nicht sprechen. Und deswegen könnte man eben bemängeln, dass das Ganze doch, ja, nicht wirklich zeitlos ist, also vor allem am Kulturzusammenstoß, dass man da sehen kann, dass es durch die Globalisierung hat sich alles verändert. In manchen Ländern kann man vielleicht auch von einer Mischkultur sprechen schon und dass die eine Kultur nicht vollständig eingebüßt werden kann. Des Weiteren könnte man noch sagen, warum gibt es nur 5 Gruppen? Warum gibt es nur die Kulturberührung, den Kulturkontakt, Kulturzusammenstoß, Akkulturation und Kulturverflechtung? Gibt es nichts dazwischen? Warum gibt es nur 5 Gruppen? Ist das Ganze nicht zu starr, dass man irgendwie eine Kultur oder einen Kontakt, eine Kulturbegegnung in so eine Gruppe einordnen möchte? Muss man das einordnen, ist hierbei die Frage. Es geht ja um ein Aufeinandertreffen. Und muss man da wirklich schauen und sagen, ach ja, die Entdeckung Amerikas ist mal zunächst eine Kulturberührung? Kann man da nicht einfach sagen, 2 Kulturen sind aufeinander getroffen? Da könnte man sich eben fragen, auch eben, warum gibt es nur 5 Gruppen, warum gibt es nichts irgendwie dazwischen, zwischen beispielsweise Kulturkontakt und Akkulturation, warum wurde da so eng gedacht? Das könnte man jetzt beispielsweise bemängeln und man könnte eben auch sagen, warum wird sowas überhaupt konstruiert? Wir müssen doch erstmal das Wort Kultur definieren, bevor wir überhaupt von einer Kulturbegegnung sprechen können, die wir eben in 5 Aspekte einteilen, in 5 Schritte einteilen, wo gefragt ist, wo die Frage offen bleibt, warum sind es nur 5? Wie ist man auf diese Idee gekommen, sich nur für 5 Kategorien zu entscheiden? Das könnte sein, dass man sowas in einer Klausur bemängeln könnte. Eben diese Aspekte, es ist nicht ganz zeitlos, aber eben auch, warum gibt es nur 5 Kategorien? Warum muss man überhaupt so etwas entwerfen, sage ich mal? Das klingt jetzt natürlich ein bisschen hart, aber in Klausuren ist es ja wirklich immer wichtig, dass man dann auch so etwas, wenn man eine Sinnhaftigkeit diskutieren soll, dass man da auch Argumente anbringt, die vielleicht auch etwas stärker sind, etwas härter sind. Das sind deshalb einige Beispiele. Also wie gesagt, warum sind es 5 Kategorien? Ist das Ganze nicht zu starr gedacht? Gibt es nichts dazwischen? Das könnte man halt alles anbringen. Und da würde ich sagen, haben wir auch schon den ersten Teil zusammen abgearbeitet. Wir halten fest, Vorteile sind natürlich bei Urs Bitterli und seiner Kulturbegegnung. Eine Trennung macht Sinn, da es mehrere Etappen der Kulturbegegnung gibt und die Kulturen können auch unterschiedlich aufeinandertreffen, friedlich oder auch durch Krieg, wie beim Kulturzusammenstoß. Und geschichtlich ist die Theorie gut anwendbar, lässt sich auf historische Ereignisse gut ja, lässt sich da gut einbauen, zum Beispiel die Entdeckung Amerikas. Aber man könnte halt auch sagen, ja, der Kulturzusammenstoß ist ja ganz gut. Man sieht eben, es treffen die Kulturen friedlich und nicht friedlich, also kriegerisch aufeinander, aber eben der Kulturzusammenstoß ist nicht ganz zeitlos, weil durch die Globalisierung gibt es eben nicht nur in einem Land nur noch Deutsche, die in einem Land leben, sondern auch andere, die ihre Kultur dort ausleben, also andere Menschen mit einer anderen Kultur. Und es ist eben auch so, dass man sich fragen kann, ist das Ganze nicht zu starr gedacht? Warum gibt es nur 5 Gruppen? Genau, das war es schon zu Urs Bitterli. Und wir können direkt weitermachen mit der Theorie der Globalisierung nach Osterhammel, Jürgen Osterhammel und Niels P. Petersen. Bevor ich jetzt damit anfange, vielleicht tut sich bei dir auch gerade die Frage auf, Eli, warum erzählst du mir das eigentlich? Ich hatte dir ja gesagt, bei mir kam das tatsächlich in einer Klausur dran. Das ist immer so eine ganz beliebte Aufgabe, auch für eine der, so Aufgabe 3 oder so. Diskutieren Sie die Sinnhaftigkeit des Modells. Da kommt ja auch der Operator diskutieren dran. Da brauchst du halt eben auch Vor- und Nachteile. Du kannst das Ganze dann vielleicht nicht so einseitig betrachten und die ganze Zeit die Theorie der Kulturbegegnung von Urs Bitterli auch nur runter machen und sagen, ja, das ist viel zu stark gedacht, das ist voll eng gedacht, das ist gar nicht so ja, weiterführend gedacht, was weiß ich. Man muss ja Vor- und Nachteile haben und das im Endeffekt abwägen und zu einem begründeten Fazit kommen. Deswegen erzähle ich dir das, weil das eben auch eine beliebte Aufgabe ist, dass man eben auch mal sowas diskutiert. Deswegen machen wir direkt weiter mit der Globalisierung von, habe ich dir eigentlich schon gesagt, Jürgen Osterhammel und Niels P. Petersen. Und die sprechen ja davon, dass es Interaktion gibt. Das können zum Beispiel sowas wie Brieffreunde sein. Und das verstetigt sich dann mit der Zeit zu Netzwerken. Dafür ganz entscheidend sind die Informationstechniken. Das bedeutet, dass durch die Technik, beispielsweise es gibt nicht nur Briefe, die einander hergeschickt werden. Man kann jetzt auch E-Mails herschicken oder genau sowas zum Beispiel, also zueinander schicken. Oder auch per WhatsApp beispielsweise kann man ja auch mit Menschen in anderen Ländern kommunizieren. Man muss nicht unbedingt in einem Land sein, um WhatsApp nutzen zu können. Das Ganze visualisiert sich dann zu Spinnennetzen. Also man kann das wie ein Spinnennetz aufzeichnen. Ganz wichtig ist aber, dass es am Ende Interaktionsräume bestehen. Das ist halt, dass es einen Austausch gibt, auch zwischen zwei Ländern beispielsweise. Ein Austausch von Ideen und Waren. Oder es gibt halt einzelne Interaktionen. Das kann sowas wie ein Austausch sein, wie gesagt. Aber auch sowas wie Nachrichtendienste, die zusammenarbeiten und so weiter. Nur ein kleiner Einblick, falls du das noch genauer wissen möchtest, guck dir wie gesagt oder hör dir die andere Folge dazu an. Da gucken wir uns auch erstmal die Vorteile an. Was ist denn bei dieser Theorie der Globalisierung, also was macht denn da überhaupt Sinn? Macht das Modell überhaupt Sinn? Und da kann man eben sagen, dass das Ganze eine gewisse Realitätsnähe hat und es ist eben auch ganz sinnvoll, die Stabilität eines Netzwerks durch Informationstechniken zu fundieren, weil früher haben wir ja oft erlebt, dass Netzwerke sich aufgelöst haben. Da spricht man beispielsweise von der Deglobalisierung. Es ist ja auch immer ein bisschen, ja, sagen wir jetzt mal lästig, die ganze Zeit Briefe hin und her zu schicken. Ein Beispiel ist hier wieder die amerikanische Revolution. Da hat die Kolonie Amerika ja auch oft versucht, mit dem Mutterland England zu kommunizieren. Die Briefe, die hin und her geschickt wurden, das dauerte aber teilweise dadurch, dass es noch gar nicht diese Informationstechniken gab, Tage oder Monate, bis der Brief aus England bei Amerika ankam. In der Zeit hatte aber Amerika schon wieder an England einen Brief geschrieben. Es ging sehr schleppend voran und da gab es natürlich Interaktion, aber das löste sich dann irgendwie nicht zu einem ja, Netzwerk zusammen oder so, weil das eben das Ganze ja sehr schwer war irgendwie und durch die Informationstechniken ist es ja eben so, dass man ganz schnell sich miteinander austauschen kann durch WhatsApp, aber auch Nachrichtendienste können zusammenarbeiten und dadurch verstetigen sich eben gerade diese Netzwerke und diese Interaktionsräume, dass es wirklich auch sehr lang ist, dieses Netzwerk, dieser Interaktionsraum, das ist sehr lang, dass Nachrichtendienste zusammenarbeiten, die arbeiten ja nicht nur für einen Tag zusammen, sondern vielleicht auch für mehrere Monate oder Jahre auch beispielsweise und deswegen ist es immer so, es ist sehr gut, dass wir dieses technisch Fortgeschrittene haben, dadurch gibt es eine stärkere, weitreichende und intensivere Vernetzung. Das heißt, wir können wirklich anhand dieser Informationstechniken begründen, dass dadurch Netzwerke viel intensiver und stabiler sind. Weil wie bei der amerikanischen Revolution war das Ganze jetzt natürlich etwas nicht so stabil. Es wurden die ganze Zeit Briefe hin und her geschickt. Das hat aber Monate gedauert, bis die beim anderen Land angekommen sind. Und heutzutage ist es so, da tauschen sich die verschiedenen Länder, beispielsweise der EU, mit Videokonferenzen aus und können da eben zusammen interagieren. Und dadurch verstetigt sich natürlich auch so ein Interaktionsraum und so ein Netzwerk, dass man eben zusammenarbeitet und das eben auch durch die Informationstechniken einfach viel schneller geht und viel einfacher ist. Und dass sich Netzwerke so viel einfacher zu verstetigen und so viel schneller ein Interaktionsraum entsteht. Genau. Du merkst, Das Ganze ist sehr begründet auf diese Informationstechniken. Und da stellt sich natürlich die Frage, das ist jetzt dieser negative Aspekt, macht das Modell überhaupt Sinn, wenn es gar keine Informationstechniken gab? Das heißt, können wir von früher, vor ein paar Jahrhunderten, als es noch keine großen Informationstechniken gab, kein Handy, kein Internet oder so, kann man da wirklich davon sprechen, dass es schon Netzwerke oder Interaktionsräume gab, weil eben diese Informationstechniken, die ich dir gerade genannt habe, ja einen sehr großen Teil daran haben, dass es eben diese Netzwerke, diese Interaktionsräume gibt, dass dieser Austausch gewährleistet kann. Und da stellt sich natürlich die Frage, ist das Modell zeitlos, wie bei US-Bitterly, kann man das schon auf früher anwenden, auf beispielsweise aufs Mittelalter, oder kann man sagen, nee, das findet sich doch eigentlich erst in der Zeit so wirklich wieder oder fängt es auch wirklich an, als das Ganze mit dem Internet so losging, und das könnte man dann vielleicht bemängeln, könnte das Ganze aber auch ein bisschen revidieren, schon sagen, natürlich könnte es damals schon auch ohne Informationstechniken eine Art Netzwerke gegeben haben. Das Ganze ist dann aber nicht so stabil. Das bedeutet, es kann leichter zusammenbrechen, wenn dann mal ja eine Partei, sage ich mal, von einem Land nicht direkt mit einem Brief antwortet oder mit einer Brieftaube, wie das früher auch mal so war, dann könnte so ein Netzwerk, so ein Interaktionsraum schneller zusammenbrechen. Und durch die Netzwerke ist es ja eben so, was heißt durch die Netzwerke, durch diese Informationstechniken, dass ein Netzwerk länger bestehen bleibt, wenn man sich eben viel schneller austauschen kann. Man kann sich heutzutage auf WhatsApp, ist dir bestimmt klar, du hast bestimmt auch ein Handy, man kann sich da total schnell schreiben, jeder ist online, was weiß ich. Und da kann man eben sagen, ja, früher könnte es Netzwerke gegeben haben, die waren aber nicht so stabil. Und da fragt man sich dann halt eben, ist das ganze Modell zeitlos, kann das schon auch früher angewendet werden? Oder kann man wirklich erst von dieser Theorie der Globalisierung sprechen, als auch es angefangen hat mit dem Internet und so? Genau, also wir halten fest, ja, es hat eine gewisse Realitätsnähe und das macht auch ganz Sinn, dass mit der Stabilität eines Netzwerks zu begründen durch die Informationstechniken ist das alles noch fundierter, es ist viel stabiler geworden und es ist viel weitreichender geworden. Es gibt eine intensivere Vernetzung zwischen mehreren Ländern. Da kann man eben sich fragen, bei diesem Negativen, ist das Modell zeitlos? Stützt sich das Ganze hier nur auf Informationstechniken? Und kann man früher überhaupt von irgendwelchen Netzwerken reden, weil es da ja noch keine Informationstechniken gab? Genau, das war's jetzt. Wir haben also die Sinnhaftigkeit des Modells, ja, haben wir bei allen begründet. Und zum Schluss, natürlich in einer Klausur würde ich dir immer noch empfehlen, ein Fazit zu schreiben. Das obliegt aber ganz dir, wie du das dann abwägst, ob du bei US-Bitterly sagst, naja, klar, ich habe negative Aspekte aufgezählt. Trotzdem, anhand dessen, dass es sich geschichtlich einordnen lässt, könnte man doch sagen, das Modell ist sinnvoll. Das als kleines Fazit würde sicherlich schon reichen. Dann hast du die Aufgabe schon so gut wie erfüllt. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Beide motiviert und das war's.